Okay, es ist 16 Uhr und damit willkommen zur neuen Ausgabe der Plattform. Diese Woche schon die dritte, vier die ganze Woche. Ist die Woche hier richtig was los im Studio? Heute möchten wir uns an diesem Mittwoch, heißen Nachmittag, einem Thema weiter widmen, das auch schon die letzten Monate ziemlich heiß durch die Ulmer Medien und die Ulmer Politik gegangen ist. Allerdings könnte man auch sagen, ist es auch ein bisschen kontroverses Thema. Wir werden uns hier die nächste Stunde über das Graffiti-Projekt an den Wänden der VH Ulm unterhalten. Dazu habe ich mir, Fabiano Nitsch, zwei Gäste eingeladen. Mir sitzen einmal gegenüber Damaris von der Kepler-Schule hier in Ulm. Hallo.
Hallo.
Freut mich, dass du da bist. In welcher Klasse bist du und was führt dich zu dem Projekt?
Ich bin jetzt in der 11. Klasse und auf dem Kunstzug und im Rahmen dessen hat man eben oft auch Möglichkeiten, verschiedene andere Dinge zu tun und eben meine Kunstlehrerin ist ziemlich engagiert und deshalb durfte ich bei diesem Projekt teilnehmen und ja, jetzt sitze ich hier.
Okay, dann werden wir sicherlich im Laufe der Stunde noch erfahren, wie du an dem Projekt speziell teilgenommen hast und was dort alles bewirkt wurde. Außerdem sitzt mir jetzt gegenüber Andreas Leucher von der Volkshochschule Ulm, Leiter der Gedenkstätte Weiße Rose und Fachbereichsleiter. Ist das soweit richtig? Grüß dich, hallo.
Hallo, ja, das ist genau richtig.
Okay, wunderbar. Du bist schon so ein bisschen der Hauptverantwortliche für das ganze Projekt gewesen.
Genau. Unser Beirat sagt immer, das ist der Schuldige quasi. Also ich hatte die Idee und habe aber auch die Unterstützung von unserer Leiterin bekommen zu dieser Idee. Das ist ja immer ganz wichtig. Ja, ich habe das im Prinzip entwickelt und geleitet und begleitet.
Und das jetzt auch schon seit einer ganzen Weile. Wann ging es denn eigentlich los?
Es ging im Februar los, also da hat es noch Schnee gehabt, da war es bitterkalt, ganz anders als jetzt. Es war genau in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar, weil wir diese Aktion mit einer anderen Aktion, der Weißen Rose 1943, verbunden haben. Und da ist eben in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar hatte Hans Scholl also Parolen gegen die Nazis in München geschrieben, nachts an die Wände mit seinen Freunden.
Ich glaube, darauf gehen wir nämlich jetzt genau in der nächsten Gesprächsblock genauer ein. Da nehmen wir uns dann ordentlich Zeit, um die Hintergründe ein bisschen zu beleuchten und wie ihr dann eigentlich auf die Idee gekommen seid. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik für euch. Ich habe für euch rausgesucht hier What's Next von Pat Appleton.
What's next?
Ja, welchen Schritt gehen wir als nächstes? Wir möchten hier nochmal so ganz zum Anfang einsteigen. Ihr hört nämlich die Plattform auf der 102,6. Mein Name ist Fabiano Nitsch und meine beiden Gäste Andreas und Damaris.
Hallo.
Ja, Damaris ist schon so richtig betont.
Ja, richtig, das stimmt so. Der Name ist nämlich griechisch.
Ah, okay. Ich habe mich gerade schon überlegt, woher das kommt. Okay, der erste Teil hier. Die Idee zu dem Graffiti-Projekt an den Wänden der VH Ulm. Andreas hat es gerade schon erwähnt, es hat ein bisschen einen historischen Hintergrund. Es sind auch schon wieder ein paar Jahre her. Wieso denn gerade die VH Ulm? Wie kommt man auf die Idee? Was hat es mit der Gedenkstätte Weiße Rose zu tun?
Die VH in Ulm hat eine gewisse Tradition und darauf wird bei uns auch Wert gelegt, eine etwas widerständige und querköpfige Tradition, sage ich jetzt mal. Unsere Gründerin, die Inge Eicher-Scholl, das ist die Schwester von Hans und Sophie Scholl. Und dieser Gründerin sind wir ein Stück weit verpflichtet und ihre Idee war, dass Leute mitgestalten, mitreden, mitbestimmen dürfen und so hat sie auch diese VH geprägt und so ist auch unser Ideal und natürlich spielt für uns der Widerstand der Weißen Rose von Hans und Sophie Scholl, die ja hier aufgewachsen sind, die hier auch ihr Abitur gemacht haben, so ein Stück weit verpflichtend und als die Idee aufkam, dass man eine Denkstätte oder Gedenkstätte hier in Ulm zum Thema Weiße Rose macht, dann war es naheliegend, dass man das in der VH macht, weil das wie ich sage, einen bestimmten Zusammenhang durch die Inge Eicherscholl gibt.
Die Gedenkstätte Weiße Rose befindet sich jetzt auch in der VH Ulm selber. Das Ganze ist jetzt schon ein paar Jahre her. Du sagtest gerade eben Hans Scholl hat in München an die Universität das Wort Freiheit geschrieben, oder?
Richtig, also am Eingangsbereich der Universität hat er Freiheit geschrieben. Er ist aber dann durch die Innenstadt gezogen mit anderen Freunden, mit Alexander Schmorell und mit Christoph Probst. Und die haben dann Nieder mit Hitler, durchgestrichene Hakenkreuze, die man heute auch noch kennt. Also die waren schon ziemlich mutig und sind da losgezogen. In der Geschichtswissenschaft sagt man es, es ist im Prinzip die Idee von der Sophie Scholl, die war ja immer besonders mutig, die wollte aber der Hans nicht dabei haben, weil also man hatte damals, oder der Hans zumindest, genaue Vorstellungen, was ein Mädchen machen kann und was nicht. Wobei natürlich die Sophie Scholl ein typisches Mädchen war, aber von ihr kommt auch ein Stück weit die Idee.
Waren das dann sozusagen die ersten Graffitis in Deutschland?
Nee, Graffiti ist viel, viel, viel älter. Das wird auch morgen in einem Vortrag über Graffiti bei uns in der VH um 19 Uhr angesprochen von dem Professor Johannes Stahl. Man kann es im Prinzip, Graffiti sind ja einfach sind Wandmalereien ohne Auftrag, die jemand ungefragt irgendwo hinmacht. Und das kann man im Prinzip schon seit der Frühzeit sehen. Es gibt auch viele Bilder aus dem 19. Jahrhundert. Da hat man sich zum Beispiel ganz intensiv in der Pädagogik mit dem Thema Graffiti, was kann man davon lernen? Ist es richtig? Ist es falsch? Engagieren die sich? Ist es ein bestimmter Ausdruck? Es gab auch die Mode bei Künstlern im 19. Jahrhundert, Graffiti zu imitieren oder in ihren Bildern quasi Graffiti-Künstler abzubilden. Also dieses Graffiti hat eine sehr lange Tradition, aber Hans Scholl hat natürlich zu der Zeit nicht gesprayt mit einer Spraydose, sondern quasi gemalt. Mit Tierfarbe damals. Das traditionelle Graffiti sind auch meistens Kratzzeichnungen, aber das kennt man heute noch eher in Scheiben. Aber das hat eine lange Tradition eigentlich.
Tierfarbe auch, denke ich deswegen, weil es sollte ja auch einfach halten, oder?
Bitte?
Es sollte ja auch einfach halten, die Farbe an der Wand, Tierfarbe, die geht ja nicht so einfach wieder runter.
Genau, also das, man sieht es ja auch in verschiedenen Filmen, das die Putzfrauen sind dann natürlich morgens gleich angerückt und sollten das also wegmachen, hat aber nicht geklappt. Das hat man dann mit Papier überklebt damals.
Okay, hat dann wahrscheinlich auch nur ein paar Monate oder sowas gehalten. So lange hat jetzt ungefähr auch hier die Malereien noch halten sie an der VH Ulm. Wie lang gibt es die ungefähr noch zu sehen?
Also die gibt es nur so lange zu sehen, bis die Platten abmontiert werden. Und das wird mit Sicherheit Ende Juni passieren. Mittlerweile sind schon ein paar kleinere Platten weg. Der ein oder andere Spruch ist dadurch nicht mehr zu sehen. Aber das wird jetzt alles komplett, sag ich mal, Ende Juni wegkommen.
Also wird schon Zeit, dass man, wenn man sich bisher noch nicht gesehen hat, falls man es nicht geschafft hat, in all dieser Zeit hier einmal an der VH Ulm vorbeizugehen und sich das anzuschauen, muss man sich schon ein bisschen beeilen.
Genau.
Okay. Damaris, darf ich dich fragen, ihr habt das im Rahmen eines Kunstprojekts gemacht. Habt ihr da auch so ein bisschen geschichtliche Hintergründe euch damit beschäftigt, warum ihr das eigentlich macht, oder habt ihr euch eher auf die Kunst selber konzentriert?
Also geschichtliche Hintergründe haben wir oberflächlich eben behandelt, so was Graffiti angeht und so weiter. In Bezug auf die Weiße Rose haben wir eine Führung eben von Andreas bekommen und der hat uns dann eben das Thema eingeführt. Aber insgesamt haben wir uns dann sehr viel mit Street Art beschäftigt. Beispielsweise haben wir sehr viele Bilder angeguckt, was haben andere Künstler gemacht, wie sieht's da weltweit aus und so weiter. Und dann haben wir eben auch versucht, uns eben einzuschränken auf eine bestimmte Art und haben uns dann für einmal Schablonensprayen entschieden und zum anderen mal so, dass man Dinge aufmalt und auftapeziert. Also zum Thema Nacht passen zu unserem Kepler Kunstpreis noch.
Genau, da werden wir nämlich auch nachher nochmal ganz genau drauf eingehen, was eigentlich der Kepler Kunstpreis ist. Und das Thema passt ja dieses Jahr eigentlich ganz gut zusammen. An dieser Stelle nochmal ein wenig Musik von der Tree Band mit dem Titel Chameleon Moon. Thank you. 16.20 Uhr. Ihr hört die Plattform. Hier geht es um das Graffiti-Projekt an der VH Ulm. Jetzt darf ich dich fragen, Andreas. Wer ist eher verantwortlich dafür gewesen, die VH Ulm oder die Gedenkstätte Weiße Rose, die in der VH Ulm beheimatet ist?
Also das ist so eng miteinander verwoben, dass ich jetzt nicht sage, das eine oder andere ist dafür verantwortlich. Aber ich war dafür verantwortlich und ich habe das im Kontext mit der Weißen Rose gemacht und deswegen, sage ich mal, das ist ein Projekt der Denkstätte Weiße Rose vielleicht eher, aber kann man nicht so richtig auseinanderhalten.
Okay, wenn man eben für beide dann tätig ist, dann ist es natürlich ein bisschen schwer, das Ganze auseinanderzuhalten.
Ich mache ja auch das Jugendprogramm für die VH, für die Volkshochschule, und da passt natürlich auch rein, weil Graffiti ist natürlich oder Street Art überhaupt ist eine junge Form des künstlerischen Ausdrucks, und da passt es natürlich genauso gut rein.
Wie lange beschäftigst du dich selber schon mit Graffitis?
Ich habe mich vorher nicht intensiver als Normalmensch damit beschäftigt, ja. Also seit ich das Projekt mache und vor dem Projekt habe ich mich viel intensiver damit beschäftigt. Also gerade mit diesen Katalogen Banksy und diese Sachen. Ich habe mich schon auch schon vorher, als ich in Frankreich war, damit beschäftigt, vor allem in Paris. Also gab es da ganz interessante Sachen, also andere Sachen, die man halt hier sieht oder so. Oder in Portugal fällt mir das auch auf. Also es gibt, ich sag mal, andere Kulturen, gerade auch in Lateinamerika, ich war da selber noch nicht, aber da spielt Graffiti noch eine viel größere Rolle und hat auch eine größere Tradition.
Und inzwischen ist auch selber dein Interesse für Graffiti geweckt, oder?
Ja, für diese Ausdrucksform, auch für bestimmte Kontexte zur Kunst, die ich jetzt gesehen habe. Also Jean-Michel Basquiat, der ja jetzt in der Nähe von Basel eine Werkschau ganz groß überall in der Zeitung. Und dann liest man natürlich ganz aufmerksam, wenn man so ein Projekt macht, dass der Mensch angefangen hat, autodidaktisch an der Wand in New York, geschickterweise in dem Viertel, in dem die großen Galerien stehen, seine Graffitis zu machen. Und dass solche Leute, oder genau wie Keith Haring, der hier ausgestellt hat, dass der von dem, ich sag mal, inspiriert war und sich selber beteiligt hat, oder wie auch Picasso das unheimlich beeindruckt hat, die Graffiti in Paris in den 20er, 30er, 40er Jahren. Das sind dann so Links, wenn man dann so ein Projekt macht, dann ist man dafür sehr sensibel und finde ich wahnsinnig spannend.
Also gehst du jetzt auch mit anderen Augen durch die Straßen als vorher?
Ganz genau. Ich gehe mit anderen Augen durch die Straßen und wenn ich dann auch mal woanders im Urlaub bin und wie zum Beispiel Lissabon oder Frankreich, dann schaue ich schon immer nach den Unterschieden und natürlich ist das größte, besonders anspruchsvolle Graffitis, die beeindrucken mich schon stark, ja.
Hast du selber mal gemalt, außer an der VH?
Ich habe früher gesprayt, aber nicht illegal, sondern ich habe eine Zeit lang Plattencover mit, also kleine Auflagen von Vinylplatten, besprayt und auch wieder mit Schablone, also in diese Richtung habe ich was gemacht. Aber ich bin jetzt kein Hardcore-Sprayer, der schon also
großformatig irgendwelche Gebäude bemalt hat.
Nein. Und wenn das so wäre, dann würde ich es hier nicht sagen.
Das ist natürlich selbstverständlich. Würde ich an dieser Stelle auch nicht groß an die Glocke hängen. Rechts neben dir sitzt Damaris. Wie lange habt ihr euch insgesamt denn im Kepler-Gymnasium in eurem Kunstzug mit dem Projekt beschäftigt?
Oh je, schwierige Frage. Das hat sich irgendwie so langsam eingeschlichen, und dass wir dann wussten, dass wir das machen würden. Also ich denke so 2 Monate, bevor wir das dann tatsächlich dann auch aufgeklebt haben, also bevor dann die eigentliche Aktion war, haben wir angefangen, uns theoretisch mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann eben auch praktisch später. 2 Monate, okay. Ja.
So 2 Monate, im Februar ging es offiziell los. Andreas, seit wann spukt die Idee in deinem Kopf rum Oder seit wann spukte die Idee in deinem Kopf rum?
Eigentlich Anfang des Jahres, als ich schon wusste im Prinzip, die Fassade wird ausgetauscht. Und als ich diese riesigen Flächen sah, die dann auch noch weiß sind und total eben, die sich natürlich dafür anbieten. Ich hatte damals ein bisschen Hemmung, sowas im Prinzip zu äußern. Man sieht ja auch, es war dann noch Herr Kontrovers und ein Herr Gönner, wenn ich bei der Stadt beschäftigt wäre, hätte dieses Projekt nicht stattfinden können. Anfang des Jahres spukte das in meinem Kopf rum und die Frau Engels hat es dann, also meine Chefin, auch mal erwähnt und da bin ich drauf gleich eingestiegen und sie war damit auf Feuer und Flamme und dann haben wir das Anfang des Jahres beschlossen, also es war dann vielleicht auch schon Ende Januar oder Anfang Februar und dann hieß es halt, jetzt muss man spontan sein, dass so lang wie möglich dass, diese Graffitis an der Wand sind.
Also insgesamt sehr, sehr kurzfristige Aktion.
Richtig, also es war, ja, aber die kurzfristigen Aktionen und die spontanen Aktionen sind manchmal die besten. Ich habe ja dann auch gleich meine Beine unter die Arme genommen und bin rüber ins Kepler-Gymnasium, weil man mir gesagt hat, da sitzen die Leute, die Kunst machen und die da eine Affinität hatten. Stand ich da vor dem Lehrerzimmer, habe mich da in der Schülerreihe angestellt und nach einer Kunstlehrerin verlangt. Und da kam eben die Antje Freitag, die auch ein jüngeres Semester ist und die sofort total begeistert war und sich von Anfang an total engagiert hat und sich mit reingehangen hat und die dann auch gleich auf die Idee kam, also Kepler Kunstpreis, das Thema nachts mit dem Thema Graffiti zu verbinden.
Genau, das wäre nämlich jetzt mein nächster Punkt gewesen, Kepler Kunstpreis. Dieses Jahr eben steht unter dem Thema nachts.
Genau.
Okay, wie sieht der Kepler Kunstpreis aus? Ich bin selbst noch nicht allzu lang in der Stadt, deswegen frage ich da jetzt einfach mal ganz dumm.
Also der Kepler Kunstpreis wird jedes Jahr verliehen, seit ich auf dem Kepler bin und ist immer zu unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel einmal war das Thema Hoch und Tief oder das Thema Mensch. Und jeder Schüler darf dann mitmachen und drei Arbeiten einreichen und sich ganz, ganz frei zu diesem speziellen Thema irgendwas ausdenken. Das kann zum Beispiel jetzt zum Thema Nacht, zum Beispiel kann man eine Plastik abgeben oder ein Bild malen oder eine Collage machen, Fotografien. Es wurde auch ein Environment aufgebaut, das heißt, es ist ein Raum, den man betreten kann, der quasi dann verziert wurde, sage ich jetzt zum Thema Nacht. Bei dem durfte man dann selbst künstlerisch tätig werden und was malen. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und es wird aufgeteilt in Unter-, Mittel- und Oberstufe. Und die Preise, die dann verliehen werden, die Jury besteht aus Lehrern und anderen kunstwissenden Leuten, wie auch immer. Die Jury beschließt dann, welche Personen oder Personen den ersten, den zweiten, den dritten Preis bekommt, jeweils für die unterschiedlichen Stufen. Und es gibt dann noch Sonderpreise. Und dieses Jahr, ja genau, ja, war eben zum Thema Nacht, genau.
Und wie viele Personen nehmen dann ungefähr aus der ganzen Schule dann jeweils teil?
Oh, also ich müsste eigentlich fast sagen, in der Unterstufe macht quasi jeder Schüler mit. Das ist immer ganz beliebt bei den Fünftklässlern. Da ist eigentlich jeder, der irgendwie was einreicht. Mittelstufe sind es dann nicht mehr ganz so viele Leute. Und ich denke, in der Oberstufe sind es dann fast die wenigsten, die mitmachen. Also ich denke, in der Oberstufe kann ich mir vorstellen, vielleicht 30 oder ja, 30 Leute.
Hast du was eingereicht?
Ja, ich habe was eingereicht. das war eine coole Zeichnung von meinem Gesicht, die so seltsam beleuchtet war, so wie man sich das vorstellt im Mondlicht. Das haben wir eigentlich im Unterricht gemacht. Und ich habe das eingereicht und ich habe einen Sonderpreis bekommen. Das heißt, ja, ein Gutschein für einen Workshop.
Okay. Genau. Die Preise sind bereits verliehen, aber man kann die Werke wohl noch sehen.
Ja, das ist richtig. Also bis zum 14.06. Ich lade alle ganz herzlich ein, könnt ihr euch das angucken. Das ist im sogenannten Atelier, ja, wo eben auch dieses Haus, wo dann auch die ganzen Graffitis drauf sind, da könnt ihr dann reingehen, euch das angucken. Genau, also 14.06.
In der VH selber auch. Wenn man reinkommt irgendwie, wird man es sehen.
Genau, also ins Einsteinhaus und es ist auch ausgeschildert. Also kann man gar nicht verpassen.
Vielleicht einfach auch bei der Finissage am Freitag, oder?
Genau, das wäre zum Beispiel ein Anlass. Also der eine Anlass wäre zum Beispiel morgen. Morgen kommt der Professor Stahl und erzählt was über Graffiti. Also Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, aber Schüler, Auszubildende, Sprayer die dürfen umsonst kommen. Das wäre zum Beispiel ein Anlass, zu uns in die VH zu kommen. Und morgen wird dann richtig gefeiert. Also, am Freitag wird richtig gefeiert. Also, da kommt man natürlich um das Fußball nicht rum. Da gibt es bei uns Public Viewing, die ersten zwei Spiele. Und danach gibt es dann halt ein Konzert. Da feiern wir mit der Band Fura Soul im Prinzip unsere Graffitis.
Ich würde sagen, das ist mal wieder ein guter Punkt. 10 Minuten Sprechzeit haben wir jetzt auch hier schon wieder voll. Und ich würde dann nämlich ganz gerne noch mal so ein bisschen genauer wissen, wer denn da eigentlich so alles dann mitgesprayt, mitgemalt, wie auch immer was gemacht hat. Und jetzt gibt es ein bisschen Musik, dann können wir nämlich hier mal die Fenster zumachen. Es regnet nämlich wunderbar draußen.
Music.
Wir sind hier in der Plattform auf der 102,6 und ich würde gerne von Andreas jetzt wissen, wie denn so am Anfang denn so der Zuspruch aus der Sprayer-Szene war. Wer denn so direkt am Anfang an dem Projekt beteiligt war oder ist? Wen hast du damit einbezogen? Man muss ja auch erstmal an die Leute rankommen.
Also ganz am Anfang war ich und mein Zivi einbezogen. Wir haben ja das erste Graffiti gemacht, Typ, sag ich mal, der von hinten das Wort Freiheit an die Wand schreibt. Das war so der Auftakt. Und dann kam gleich in den nächsten Tagen, glaub an dem Samstag, die nationale Sprayer-Szene. Wie bin ich an die rangekommen? Zum einen ist bekannt, dass hier der Orhan, der sich als Künstler Aslan nennt, viel Graffiti macht. Der hat auch einen eigenen Shop hier. An den habe ich mich gewendet und dann noch an den Streetworker Achim Spannagel, der zu dieser Szene Kontakte pflegt. Und der Orhan hat die ganzen Leute aus Berlin, aus Hamburg, aus Hannover, aus München, aus Stuttgart eingeladen, weil das für die natürlich was Besonderes ist, an so einem prominenten Platz Zeit zu haben, richtig schöne Graffitis zu machen. Und die sind dann also an diesem Samstag gekommen, ich weiß noch ganz genau, es gab Schnee und wir hatten eher Probleme mit den Farben, weil die natürlich, das war zu kalt für die Farben, die wurden ziemlich schnell fest. Also das waren die ersten und die haben sich da gleich von Anfang an richtig reingekniet.
Wie viele Werke sind denn inzwischen seitdem entstanden? Kann man es noch ungefähr auseinanderhalten oder ist es einfach inzwischen alles ineinander übergegangen?
Also ich habe noch nicht nachgezählt. Also es gibt einfach eine Vielfalt von Werken. Es gibt also die Pin-Ups, also diese geklebten Sachen. Es gibt das Typische, was auch der Orhan und die anderen machen, die ist dieses farbige Schriften. Es ist so die 80er Jahre. Heute sind ja eher die figürlichen Sachen gefragt. Wie viele habe ich nicht gezählt, wie viele da an der Wand sind. Von den Leuten, die sich beteiligt haben, also die Kepler, die waren 23, wie ich gerade eben von der Damaris erfahren habe. Und bei den Sprayern würde ich mal sagen, es waren das 15 Leute. Und immer abwechselnd. Ja, also die kamen, ich habe jetzt auch nicht jeden Einzelnen gefragt, wie er mit Vor- und Nachname heißt. Aber ich denke mal, dass es auf jeden Fall mal über 30 Leute waren, die sich beteiligt haben.
Das ist doch schon mal eine ordentliche Anzahl dafür, was man jetzt so an der VH Ulm dann selber sehen kann. Insgesamt von der Resonanz soweit zufrieden?
Absolut zufrieden. Ich war ja auch damals im Radio und habe jeden, der Lust hat, dazu aufgefordert, aber es haben sich eher die schon an legalen Wänden gesprayt haben, gemeldet. Aber ich bin mit der Resonanz zufrieden. Uns ist ja eher die Fläche ausgegangen. Weil dort, wo man ohne Leiter und ohne Arbeitsbühne hin kommt, das wurde ja immer wieder übersprayt, weil es einfach unten zu wenig Platz gab. Aber wir haben ja auch eine Arbeitsbühne bekommen für ein paar Wochen. Da sind wir dann auch in die höheren Etagen gegangen.
Ich habe mich schon mehrfach gefragt, wie ihr da oben hochgekommen seid.
Wir hatten uns immer überlegt, wie kommt man da hoch? Da war die Idee, gerade für die Pin-Ups, die man klebt, man könnte sich von oben vom Dach abseilen lassen. Mein Zivi, der ist auch beim Alpenverein und wir hatten das schon alles ausklamüsert. Dann hat der Streetworker eine Arbeitsbühne beschafft von der Firma Tanner. Und der Herr Tanner, der ist so begeistert von diesen Graffitis, dass er das umsonst gemacht hat. Normalerweise kostet so eine Arbeitsbühne 160 Euro am Tag. Die hat er uns so gestellt. Und zu allem Unglück habe ich auch noch sein Fahrzeug etwas beschädigt. Also kann ich ganz kurz sagen, also als dieser offene Brief von den Freien Wählern kam, dass man das Ganze verbieten soll, da kam ich so, habe gedacht, jetzt müssen wir auch so schnell die Sachen von den Schülern hinmachen, wie das nur geht. Und da musste ich diesen LKW umparken und bin da an einem Pfosten hängen geblieben und musste das natürlich dem Herrn Tanner beichten. Der war da ganz großzügig und hat den Schaden selber bezahlt. Da bin ich ganz froh, sonst hätte ich selber in meine eigene Tasche langen müssen.
Eieiei, okay. Ja, Freie Wähler, das ist noch so ein anderes Thema, was wir, glaube ich, hier nicht ganz auslassen dürfen, oder? Anfang April gab es ja diesen offenen Brief, in dem gefordert wurde, ja, man müsste das Ganze einstellen, weil auch dadurch einfach dann andere Leute vielleicht inspiriert werden, jetzt auf einmal zu sprayen, beziehungsweise außenrum auf einmal die Graffitis zugenommen hätten, was ja an sich so dann auch von der Polizei verneint wurde. Es war schon am Anfang so ein bisschen Schlag ins Gesicht, oder?
Wir waren von Anfang an des Projekts klar, dass es Konservative gibt, denen das nicht in Kram passt. Und dass da irgendwas kommen könnte, da war ich mir schon bewusst. Aber klaro, dass es dann so massiv kam und vor allem, dass der Bürgermeister sich dann auch gleich dahinter gehängt hat und dem zugestimmt hat, das war natürlich unangenehm. Aber wer sowas macht und sowas, sagen wir mal, was Riskantes macht, der muss auch mit sowas rechnen. Das ist schon so.
Aber im Endeffekt ist es ja halbwegs glimpflich ausgegangen, oder?
Es wurde das Verbot ausgesprochen und dann gab es einfach eine große Diskussion. Man hat es ja dann in der Zeitung gesehen, dass sich auch Leute, die in der Kultur hier wirklich was zu sagen haben, wie die Inge Fried, das war ganz wichtig, und einfach Künstler und Kulturelle sich zu Wort gemeldet haben und haben gesagt, das ist einfach ein Stück weit eine Einmischung in die künstlerische Freiheit und das ist unsensibel und diese Abqualifizierung, also das ist schon was Ärgerliches. Also wenn jemand keinen Zugang zu sowas hat, gut, dann ist es okay, aber das waren auch zum Teil Leute, ich weiß nicht, ob sie es richtig beurteilen konnten. Das ist dann halt ärgerlich, das abzuqualifizieren, wenn Leute monatelang Konzepte machen, sich richtig da reinhängen und Kunst machen. Und im Offiziellen ist es dann oft so, also wenn es Kunst ist, dann muss es im Prinzip ein Streicherquartett geben, dann muss es ein paar Häppchen geben und Sekt, dann ist es für jeden ersichtlich. Das war bei uns halt nicht so. Und Kunst im öffentlichen Raum, da gibt es natürlich auch Künstler, das ist immer nicht leicht. Da stellt man sich immer ein bisschen in den Wind.
Aber ich denke, auf jeden Fall hat es sich gelohnt, auch vor allem das auch in Ulm mal zu tun. Ich denke mal, vielleicht in Berlin oder sowas wäre das einfacher mal möglich, aber ich glaube, das sind hier in Ulm schon noch so gewisse Kräfte am Walten, die das nicht so ganz gern gesehen hätten. Aber im Endeffekt durftet ihr weitermachen.
Wir durften weitermachen. Das war eine Woche, wo dann die Diskussion hin und her ging. Und im Prinzip, ich weiß nicht, der Bürgermeister findet, ich glaube, die Aktion bis heute nicht gut. Ich habe mal irgendwo gesehen, wo das zu einer Frau gesagt hat, die so aussah, als ob sie jetzt zum Pferderennen ging, so gelb behangen. Ich glaube, und da habe ich gehört, es gefällt ihm bis heute nicht, aber ihm ist bewusst worden, dass er dort in die künstlerische Freiheit eingegriffen hat und das dann doch unsensibel und vorschnell war.
und vielleicht auch ein paar Leute angegriffen hatten. Ulm, die er vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte, dass die da vielleicht auch dahinter stehen, oder?
Richtig, also er hat wahrscheinlich das falsch eingeschätzt. Es ist ja vielleicht auch eher damit zu rechnen, dass Leute, es ist natürlich Sachbeschädigung, dass bestimmte Leute sagen, das sind Schmierereien und es ist eine Sauerei und unser sauberes Ulm oder so, ja. Die gibt's bestimmt auch, auf die hat er spekuliert, aber es gibt halt eben auch in Ulm Leute, die sich für Kunst und Kultur einsetzen und die Freiheit in diesem Bereich auch einsetzen.
Wie war bei euch so im Kunstkurs so die Reaktion darauf? Ich meine, ihr wart ja da auch schon Anfang April doch durchaus beteiligt, oder?
Mhm. Doch, ab April war das, glaube ich, ja genau, März haben wir angefangen. Also als dann diese Artikel erschienen, die eben negativ waren, also viele aus meiner Klasse fanden es einfach lustig, also zuerst irgendwie so, weil es irgendwie, dass man sich über sowas Banales eigentlich, was sie eigentlich nichts angeht, sage ich jetzt mal, dass man sich darüber so aufregt. Und aber trotzdem, es war natürlich sehr spannend, das Ganze zu verfolgen, der Südwestpresse, welche Stimme sagt was und welche Argumente werden da gebracht. Also ich fand es sehr aufregend, wir wurden auch interviewt.
live am Platz des Geschehnisses?
Interviewt, ja, also da kamen auch zum Teil Leute von der Südwestpresse und haben mal vorbeigeguckt und Fotos gemacht und so weiter. Und irgendwann wurden drei Leute aus meiner Klasse eben dann zum anderen Gespräch mit Marion, ich weiß nicht jetzt, wie sie mit Nachnamen heißt, aber die ist eben auch in der Südwestpresse angestellt. Die hat den eben interviewt und dann eben nochmal einen Artikel veröffentlicht, also die war pro diese Aktion.
Genau. An dieser Stelle die Frage, gab es irgendwie überregionales Echo darauf, auf die Aktion, irgendwas bekannt?
Also es gab im überregionalen Teil der Südwestpresse, die hat ja noch in ganz Baden-Württemberg versorgt, die Regionalzeitung. Da war es verknüpft, das Thema Graffiti in Freiburg, in Stuttgart, in Karlsruhe. Und da war dann halt, ist natürlich auch auf unsere Aktion eingegangen worden und das ist eben die aktuelle Diskussion in Ulm, dass es die gibt.
Level!
So, inzwischen ziemlich genau 10 vor 5. Das bedeutet, wir haben noch 10 Minuten der Plattform. Die geht bald zu Ende. Zu Ende geht auch bald das Projekt der Gedenkstätte Weiße Rose, nämlich Graffitis unter dem großen Überthema Freiheit an den Wänden der VH Ulm. Ja, zu Ende geht's eigentlich schon übermorgen Abend. Zumindest der offizielle Teil. Ein paar Tage länger werden sie auf jeden Fall noch zu sehen sein. Wir hatten es vorhin schon ein bisschen kurz, es ist noch für 2 Tage Programm geplant. Da darf ich Andreas nochmal bitten. Was ist denn morgen und übermorgen dann?
Also morgen, sag ich mal, das ist so ein bisschen der intellektuelle Hintergrund. Also Graffiti als eine Art der Kunst und eine Art des Alltags. Das ist ein Vortrag von Professor Johannes Stahl. Der ist Professor an der Hochschule für Gestaltung und Design in Halle. Und das wird unheimlich spannend. Ich habe sein Buch gelesen, also der bringt es wirklich auf den Punkt, hat sich intensiv damit beschäftigt. Und übermorgen haben wir dann die große Feier. Also erst Public Viewing, die 2 Spiele, da kommt man nicht drum herum. Und danach richtig gut Konzert mit Fury Soul ab 22 Uhr. Vor allem freier Eintritt. Also Freiheit und freier Eintritt.
Ganz wichtig. Ja, mir haben auch die Plakate sehr, sehr gut gefallen. Ihr habt ja doch so ein paar Sachen noch in der Stadt aufgehängt. Ich bin zum Beispiel auf dem Weg vom Ehinger Tor Richtung Xenodom-Kino dran vorbeigefahren. Das ist ja auch beinahe wie so ein Graffiti. War nur so ein größerer Zettel daneben mit so Stances noch aufgesprayt. Fand ich sehr schön. Da auch so ein bisschen Guerilla-Werbung, oder?
Ja, das ist mein eigenes Werk. Da ist auch jedes einzelne anders. Das sind unsere Restfarben, die wir noch hatten. Ich habe da wirklich Stencils draus gemacht und jedes Plakat sieht anders aus und ist individuell gestaltet. Es gibt nicht so viele. Aber ja, ich meine, wenn dir das gefällt, mich ehrt's.
Ja, ich finde es einfach schön, weil sowas sieht man einfach in der Innenstadt von Ulm einfach viel zu selten, dass da in die Richtung ein bisschen gearbeitet wird. Finde ich sehr, sehr schön, dass da was passiert ist. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen mal ein Denkanstoß für die nächsten Jahre, für die Ulmer Kulturpolitik, ein bisschen mehr in junge Kunst zu investieren, oder?
Mich würde es absolut freuen, sich auch sowas zu öffnen. Also man hat ja sonst eher so die Reliktkultur. Ich finde, Museen und so sind die alte Kunst aufbewahren oder ältere Kunst aufbewahren sehr, sehr wichtig. Aber natürlich Dinge, die innovativ sind, die sprechen mich an. Die sprechen aber auch andere an. Die Inge Fried war total angesprochen von unserem Projekt. Die kam ja auch zu mir und er hat sich das Ganze an der Wand angeschaut. Und ihr war auch wichtig, dass es so ein bisschen was Widersprüchliches war, ein bisschen was Widerständliches, auch die Freiheit ausgenützt hat und ja nicht so allglatt war und keine Werbung, also nichts Plattes war. Und die Inge Fried, das will ich auch nochmal kurz hier sagen und möchte sie lobend erwähnen, sie hat es ja eigentlich nicht nötig, aber sie hat mir aus ihrer Bibliothek, sie ist ja nach München, hat ihre Bibliothek, glaube ich, an die Uni nach Leipzig vergeben und hat sie noch ein altes Buch von ihrem Mann von 1959, also schon ein halbes Jahrhundert alt, gefunden, von dem Künstler Brassai, der also in den 40er und 30er Jahren quasi die Graffitis in Paris fotografiert hat. Und da gibt es auch noch ein sehr schönes Interview mit Picasso. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Und dieses Buch, das habe ich dann überreicht beim Köppler Kunstpreis mit einer Widmung von Inge Fried. Aber ich glaube, das hatte ich vorhin schon erzählt.
Nee, das ist sehr, sehr interessant. Finde ich sehr, sehr schön. Also da wirklich eine tolle Sache.
Ja.
Wer hat es dann bekommen?
Das war dann meine Klasse und wir haben uns sehr drüber gefreut. Genau. Ist jetzt in der Verwahrung von meiner Kunstlehrerin. So.
Okay, und es wird dann irgendwie am besten im Kepler-Gymnasium groß ausgestellt auf hinter Glas.
Also so mit Vitrine. Also die Vitrine habe ich noch nicht entdeckt, aber auf jeden Fall hat es einen Ehrenplatz, also das ganz sicher.
Okay. Was war für dich denn so ein bisschen ein persönliches Highlight während diesen Wochen und Monaten, in denen ihr an eurem Projekt gearbeitet habt?
Also es war dann tatsächlich diese 2-3 Tage, als wir dann wirklich unsere ganze Arbeit, die wir im Vorhinein geleistet hatten, als wir dann wirklich an diese Wände bringen durften. Wir hatten dazu so eine, ja, diese Hebebühne und es hat unglaublich Spaß gemacht und ja, eben diese Sachen zu befestigen oder auch diese Rosenranke zu sprayen, dass man auch einfach mal sieht, das, was wir gearbeitet haben, das hat Resultate und dann eben auch diese ganzen Leute, die vorbeigelaufen sind, die unterschiedlichen Reaktionen einfach da drauf, das war auch mitunter eins der aufregendsten Dinge. Und ja.
Wirst du in Zukunft bei deinen künstlerischen Tätigkeiten vielleicht ab und zu mal eine Dose in die Hand nehmen?
Also das habe ich tatsächlich schon davor gemacht, nie illegal. Also ich mag gern solche Mischtechniken. Also das heißt, man macht so ein Teil, man sprayt so ein Teil und so weiter. Aber auf jeden Fall, das hat mich so inspiriert, auch mit den Schablonen. Das ist wirklich eine ganz tolle Idee. Ich werde auf jeden Fall dabei bleiben, genau.
Das freut mich. Ich denke, damit haben wir, wenn ihr nichts mehr habt, was ihr noch kurz ansprechen wollt, einen passenden Abschluss gefunden für diese Freiheit, genau, für diese Plattform am Mittwochnachmittag hier auf der 102,6. Wir nehmen uns die Freiheit, als freies Radio jetzt uns zu verabschieden. Hier geht es natürlich hier weiter bei uns im Programm. Bei mir hier im Studio waren Andreas Löcher und Damaris. Hat mich sehr gefreut, dass ihr beide hier zu mir ins Studio gekommen seid und ein wenig über das Projekt berichtet habt. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und viel Spaß dann bei der Finissage. Ich denke, ich werde auch noch vorbeischauen.
Vielen Dank.
Danke.
Okay, das war soweit die Plattform auf der 102,6. Die letzte Stunde für euch am Mikrofon und für die Technik verantwortlich Fabiano Nitsch. Die Plattform gibt's wie immer in morgen oder übermorgen dann nochmal zum Anhören bei uns auf der Homepage www.freefm.de/programm/Plattform. Da zum Anhören und zum Downloaden. Als letzten Titel für euch The Sutons mit Valerie.